Köhler und Arnold. Informativ und kurios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen, aber sind jetzt wieder hier auf der unseriösen Seite unseres Lebens und schauen zurück auf die letzten zwei Wochen und liefern kuriose Ereignisse genauso wie die ein oder andere Hintergrundinfo. Und Köhler, herzlich willkommen auch wieder zu dieser Erkältungszeit, oder?
Yay!
Es ist wieder die ganz klassische Erkältung, ist einfach wieder auf dem Vormarsch und jeder liegt irgendwie gefühlt so ein bisschen flach.
Ja.
Wir ja auch schon.
Ja.
Aber ohne Corona bisher alle Tests negativ. Toi, 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 gut durchgekommen. Genauso hier wie das absolut Corona-freie Zone hier ist.
Genau. Das ist hier unsere ganz gemütliche, Corona-freie Komfortzone, die wir nicht verlassen wollen.
Und Köhler, im Anschluss an die letzte Folge dringend zu erwähnen.
Er hat's getan. Friedrich Merz will CDU.
Also er hat sich jetzt einfach nochmal tatsächlich beworben. Es war ja schon, wurde schon damit gerechnet. Jetzt hat er es tatsächlich auch getan und versucht, das neue frische Gesicht der CDU zu werden. Mit im Ring sind noch Außenpolitiker Röttgen und noch Kanzleramtschef Braun.
Also es ist ja wirklich einer fresher als der andere, oder?
Absolut. Und am 4. Dezember ist die Wahl, dann wissen wir mehr. Mhm.
Und übrigens, zu Friedrich Merz komme ich auch am Ende dieser Folge nochmal zu sprechen, denn er hat sich mal wieder eine kleine Panne geleistet. Dazu dann mehr in meiner Kategorie Pannen oder Peen.
Bin ich schon gespannt.
Aber erstmal wird es kurios, Arnold.
Warum?
Du hast es offenbar nicht mitbekommen in deiner Erkältungszeit, aber Frankreich hat eine andere Flagge.
Was?
Ja, und es ist nicht nur uns nicht aufgefallen, sondern irgendwie, es ist niemandem aufgefallen. Vor über einem Jahr hat Macron veranlasst, dass das Blau der Flagge, es ist ja Blau, Weiß, Rot.
Ja.
Und das Blau war bisher immer ein Kobaltblau, jetzt ist es aber ein dunkleres, sehr, sehr dunkles Marineblau. Und das ist nur aufgefallen, es ist einem Journalisten
also, warte mal, ich habe so viele Fragen. Also zum einen einfach mal, okay, immerhin sind die Farben noch die gleichen.
Ja.
Sind auch in der gleichen Reihenfolge noch.
Ja. Die Streifen sind links von oben nach unten blau, daneben weiß und daneben, also rechts, dann rot. Es hat sich nichts geändert, außer die Farbe des Blaus.
Aber warum? Also von Kobaltblau?
Ja.
Zu Marineblau.
Kobaltblau ist tatsächlich das Blau, das auch in der EU-Flagge zu sehen ist. Das ist ja so ein sehr kräftiges Blau, nicht besonders dunkel. Mhm. Wir kennen ja alle die EU-Flagge, oder?
Mhm.
Gut. Genau. Und tatsächlich ist das Marineblau das ursprüngliche Blau dieser französischen Flagge. Das wurde aber 1976 geändert und zwar angeglichen an die Europaflagge, dass quasi das Blau der französischen Flagge das gleiche Blau trägt wie die EU-Flagge.
Mhm.
Und Macron hat diese Entscheidung jetzt aber revidiert und ist zurück zu dem ursprünglichen Marineblau, zu diesem sehr dunklen Blau, unter anderem um die Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkrieges zu ehren und auch die Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges. Und das war tatsächlich Mitte 2020 hat Macron das geändert. Der hat das Blau wieder rückgängig gemacht, sozusagen auf Anraten seines Zeremonienmeisters.
Es wäre noch ganz kurz, Köhler, eine Randfrage.
Ja.
Zeremonienmeister ist vielleicht nicht jedem ganz klar. Was tut er?
Tatsächlich war der für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag 2020, also vergangenes Jahr, zuständig. Und der hat unter anderem auch die Wahlsiegfeier von Macron sich ausgedacht, da am Louvre. Und hatte eben den Vorschlag unterbreitet, ey, das wäre doch viel, viel cooler und ein sehr gutes, tolles Zeichen, wenn wir das jetzt wieder ändern.
Okay, als Zeichen des Respekts für die Kriegsveteranen.
Genau, und für die Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Und hat Macron gesagt, ja klar, machen wir. Gut.
Aber ist er dann irgendwie, aber wie soll die EU das jetzt wieder verstehen? Also,
ja, also die, ich glaube, auch denen wird's nicht aufgefallen sein. So wie es einfach niemandem aufgefallen ist. Aber man hat tatsächlich, also der Journalist, dem es aufgefallen ist, der hatte festgestellt, dass die französische Flagge jetzt nicht mehr so stimmig ist mit der europäischen Flagge. Wenn die jetzt nebeneinander hängen, dann sieht man doch den deutlichen Blauunterschied.
Oh, also was das auf symbolischer Ebene doch dann alles ins Rollen bringen würde.
Ja, du, da sind die verrücktesten Theorien aufgestellt worden. Also, was will Macron damit sagen? Ist das irgendwie, will er heimlich damit die Botschaft aussenden, dass Frankreich sich jetzt losgelöst hat von den europäischen Überzeugungen? Ja, nee. Also, es ging jetzt tatsächlich darum, ein neues Zeichen zu setzen und den Respekt zu zollen.
Ja. Farbe bekennen, sage ich nur. So viel dazu. Wenn ich die EU wäre, würde ich jetzt mir auch einfach eine ganz andere Farbe aussuchen.
Dann nehme ich jetzt auch ein anderes Blau.
Schwarz? Schön, die Sterne auf schwarzem Hintergrund und so. Also.
Ja, das sieht bestimmt gut aus, ja. Aber tatsächlich ist dieses, sieht man jetzt sehr, sehr wenige Flaggen nur in diesem neuen Stil, weil das ist jetzt keine Pflicht geworden. Es ist nur eine Pflicht, wenn neue Fahnen hergestellt werden, dann müssen die mit dem neuen, alten Marineblau hergestellt werden.
Total verrückt.
Ansonsten sieht man die neue Flagge jetzt nicht so häufig.
Ist schon ein komischer Move, es einfach zu machen, ohne jemanden Bescheid zu sagen, finde ich. Danke dafür. Wir waren bei Sternen auf schwarzem Hintergrund, Köhler.
Ja.
Und das führt mich direkt zum neuen Thema.
Extra Space für Space.
So schön, ich liebe den. Das ist unsere Einleitung in die Kategorie Extra Space for Space. Und die muss nicht jedes Mal vorkommen, aber es ergibt sich jetzt einfach gerade wieder so wahnsinnig gut. Köhler, es waren unglaubliche Szenen in den letzten beiden Wochen im All. Wir hätten ja beinahe einen Crash gehabt.
Oh, ja.
Ja, es war kurz vorm Crash und die Weltraumstation ISS musste evakuiert werden.
Crazy.
Das allein klingt schon so krass spektakulär, finde ich. Und dann mussten letztendlich die Astronauten, darunter ja der Deutsche Matthias Maurer, mussten in Kapseln steigen, die angedockt sind, dass sie auf blöd hätten jederzeit zurück zur Erde fliegen können, weil die ISS in Gefahr war, weil Trümmerteile von Weltraumschrott unterwegs waren.
An sich ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Also ich meine, der Weltraum ist ja voll von Schrott.
Aber das Problem war, und jetzt ist man irgendwie mal wieder sauer auf Russland, weil Russland ist dafür verantwortlich, weil Russland eine Anti-Satellitenrakete halt mal ausprobiert hat und so einen ausgedienten Satelliten abgeschossen hat und der dann eben in tausende Trümmerteile zerfallen ist. Also um genau zu sein, die NASA sagt, 1500 Trümmerteile sind jetzt mehr im All unterwegs. Und dadurch ist es für die Astronauten die Gefahr von so einem Trümmerteil mit so einem zusammenzustoßen 4-mal höher als sonst. Also letztendlich wird Russland jetzt vorgeworfen, die Sicherheit im All durch diesen Raketentest, sagen wir es jetzt mal, erheblich in Gefahr gebracht zu haben. Und da gibt's schon ein bisschen Streit um den Weltraum, weil die NATO sagt, naja, was sollen wir davon halten jetzt ganz ehrlich, dass Russland das macht? Will Russland sich darauf vorbereiten, irgendwann unsere Frühwarnsysteme in All abzuschießen oder unsere Navigationssysteme? Die USA sagen auch, das war absolut rücksichtslos. Und Russland bestreitet da irgendwelche bedrohlichen Szenarien aufgebaut zu haben. Und es ist ein großer Streit rund um den Weltraum. Und Köhler, die große Frage, welches Recht gilt in diesem Raum?
Die Insiderbox.
Den Grundsatz bildet der UN-Weltraumvertrag von 1967. Der legt fest, dass der Weltraum und alle Himmelskörper der gesamten Menschheit gehört, aber keiner Eigentumsansprüche erheben kann und dass er für Forschung, aber für friedliche Forschung genutzt werden soll. Der Mond zum Beispiel gehört also niemandem und keiner darf dort einen Militärstützpunkt errichten. Der Vertrag ist teils, aber unpräzise und das führt zu unterschiedlichen Interpretationen, zum Beispiel in Sachen Bergbau. Die USA und Luxemburg bereiten zum Beispiel den Rohstoffabbau im All vor.
Also ich finde einfach die Überlegung so abgefahren. Ja, dann wird halt auf dem Mond Bergbau betrieben. Oder alles, was so ein kleiner Roboter halt einsammelt, das gehört einem halt. Und irgendwie sind, ja, wem gehören die Rohstoffe im All? Finde ich schon ein großes Thema. Ich glaube, Söder.
Ja.
Weil Bavaria One.
Ja, nicht ohne Grund hat er diese Institution gegründet.
Bayern wird führend in den Raketenwissenschaften sozusagen. Tatsächlich ist es gar nicht so zu verlachen, weil da hat sich tatsächlich schon einiges getan. Also ein großer Lehrstuhl wurde aufgebaut und so weiter und so fort. Also hier sind für die Entwicklung schon wichtige Firmen und Startups auch angesiedelt im bayerischen Raum. Also warm anziehen und schon mal anschnallen auf dem Schleudersitz sozusagen. Söder kommt. Legt seinen Raketenstart hin. Ich finde es spannende Fragen, die hier ja eben auch ihren Platz haben sollen.
Absolut. Also sehr spannendes Thema. Danke, Arnold, dafür. Dann kommen wir doch schon zu meiner Pannen- oder Penen-Nummer.
Ja, du hast eine Panne versprochen.
Mhm. Arnold?
Achso, ich muss die Kategorie aufmachen. Pannen oder Penen. Pannen oder Penen. Pannen oder Penen. Yeah.
Danke. Wie du dich immer noch weigerst, dieses Yeah hinten anzubringen.
Ja,
aber es kommt schneller. Also ich muss dich immerhin nicht mehr darauf hinweisen.
Das mache ich auch nur für dich, weil ich weiß, du wünschst es dir.
Ich habe eine Panne mitgebracht und zwar von unserem lieben Friedrich Merz.
Er hat sich für den Vorsitz eigentlich...
Ja, das war tatsächlich keine Panne, auch wenn man es denken könnte. Nein, tatsächlich hat er sein Team vorgestellt in Berlin.
Mhm.
Und das im Estrell Hotel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Mhm.
Ein sehr berühmtes Hotel in Neukölln. Und Neukölln, wissen wir ja alle, ist in
Berlin.
West-Berlin.
Ach so, ja.
Genau. Mhm. Ja, er ist dann da auf die Bühne gekommen und war siegessicher, wie er halt so ist. Ne? Wir haben ja sicherlich alle ein Bild vor Augen. Und er kam dann an, stellte sich vor die Journalisten und sagte: Herzlich willkommen in Ost-Berlin.
Oh, buh,
ja. Also,
buh.
Man muss sagen, es ist nicht vielen, also allen Berlinern ist es natürlich aufgefallen. Er wurde jetzt nicht extra darauf hingewiesen. Es war dann im Nachhinein natürlich eine kleine Lachnummer. Aber Neukölln ist halt sowas von nicht in Ost-Berlin. Und damit, ich weiß nicht, hat er sich zumindest bei den Berlinern jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht. 2 Kilometer hat er, um 2 Kilometer hat er sich verschätzt.
Also sagt man das, macht man diesen Unterschied überhaupt noch, wenn man in Berlin ist?
Nein, einfach nicht, weil niemand spricht mehr davon. Willkommen in Ost-Berlin oder willkommen in West-Berlin. Das ist so, ja, nee, die Zeiten sind vorbei.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja
also für ihn vielleicht
nicht. Als würde die Mauer noch stehen irgendwie, aber man könnte halt ab und zu mal durchlaufen. Also so die Mauer im Kopf ist ja dann auf jeden Fall noch da.
Und dann halt auch noch auf der falschen Seite. Also das ist halt super peinlich.
Kann aber passieren, ist ja ein Patzer der Stars, ganz oft passiert, wenn sie auf Tour sind und so, dass sie gar nicht mehr so richtig wissen, wo sie jetzt eigentlich sind, weil jeden Tag woanders und dann braucht es jemanden, der ihnen einflüstert, kurz vorher, bevor sie auf die Bühne gehen, wo sie sind. Also letztendlich ist es nicht die Schuld von Friedrich Merz, sondern die Schuld von seinem Team. Und wenn er sein Team vorstellt, dann muss er wohl noch einen Posten freimachen oder denjenigen gleich wiederum feuern, der diese Aufgabe hatte, ihm zu sagen, wo er denn ist.
Wahrscheinlich wurde ihm ja auch eine richtig tolle Rede geschrieben und er wollte halt so ein bisschen Freestyle machen, weil das machen die jungen Leute ja heutzutage so. Und der Redenschreiber hat sich nur gedacht so, oh, du Scheiße, ey. Sag doch einfach bitte nur das, was auf dem Blatt steht.
Blöd gelaufen.
Ja, ich hatte tatsächlich noch, bevor ich diese Panne entdeckt habe, hatte ich noch eine Penisgeschichte, aber irgendwie ist mir die doch ein bisschen zu, die ist so flach.
Oh, uns ist doch nichts zu flach für eine Penisgeschichte.
Ich traue mich nicht so richtig, weißt du? Ich weiß nicht.
Ja, aber jetzt hast du sie schon angedeutet.
Ach, Mann. Okay. Ja, also sie ist wirklich sehr flach. Aber immerhin ist es ein Penis dabei. Und dann auch noch der längste Penis der Welt.
Mhm.
Habe ich dich jetzt?
So was von. Ich würde draufklicken.
Clickbait. Ja.
Wurde er gesehen, gemessen? Wo war das?
Nee, tatsächlich durfte der nicht fliegen.
Was?
Zumindest zuerst nicht, ja. Also der Schauspieler Jonah Falcon, der hat ein ganz besonderes Merkmal und nach eigenen Angaben hat er den längsten Penis der Welt. Er sagt, im irrigierten Zustand 30 cm lang und auch im unirrigierten Zustand, bei engen Hosen sieht man schon, der ist ein bisschen länger als so der Standard. Und er wollte, also der Schauspieler wollte fliegen. Er wollte in New York ins Flugzeug steigen und bei der Sicherheitskontrolle dann wurde er aufgehalten. Wir kennen ja alle hier die Bodyscanner, wo man sich dann so reinstellt und dann wird man von oben bis unten abgescannt, die Geräte. Da wurde quasi eine Unregelmäßigkeit festgestellt, nämlich sein Penis, und die Sicherheitskräfte dachten, ach du Scheiße, der hat da Sprengstoff deponiert. Wir müssen ihn jetzt sofort, also sie haben ihn rausgezogen, er musste sich ewig erklären, war schon kurz davor, die Hose runterzulassen. Also ich denke, Leute, was soll ich machen? Ich kann ja nichts dafür. Und dann irgendwann sind die Sicherheitskräfte auf die glorreiche Idee gekommen, wo man sich denkt, warum nicht gleich so, einfach einen Sprengstoffabstrich von den Händen zu machen. Das kennt man ja auch, ist ja ganz normales Prozedere am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle. Und siehe da, er hatte keine Sprengstoffreste irgendwie am Körper und durfte dann doch endlich fliegen. Aber vorher, ist sein Penis ihm halt zum Verhängnis geworden?
Aber hat er denn, keine Ahnung, hat er ein Piercing auch oder warum piepst denn sein Penis?
Also, der hat ja nicht gepiepst, sondern bei diesem Bodyscanner, die scannen ja den ganzen Körper ab und da geht's ja nicht um Metallstücke, sondern das Gerät erkennt, wenn irgendwas nicht der Norm entspricht. Also, wenn, es wirst ja komplett gescannt und das hätte halt auch, ein Schlauch mit Sprengstoff sein können, ne?
Okay, aber danach macht man doch dann den Piepstest oder so. Oder holt man dann den Hund? Ich weiß nicht, lässt man dann einen Hund mal in den Schritt schnüffeln? Oder?
Ja, der Hund hätte es dann wahrscheinlich relativ schnell dann auch enttarnt. Aber
man hat sich
die Sicherheitskräfte für den
Handtest entschieden.
Sie haben ihn nicht abgetastet, sondern haben dann doch, irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, hey, wir können ja eigentlich auch einfach einen Sprengstoffabstrich machen, und dann war die Sache geklärt. Aber er musste sich erstmal ewig rechtfertigen und erklären und die haben das natürlich nicht geglaubt. So.
Aber er hätte ja auch Handschuhe tragen können.
Also, oh, du fliegst nicht so oft, ne, Mäuschen?
Ich bin schon sehr lange nicht mehr geflogen, tatsächlich.
Das ist schon lange her. Denn tatsächlich ist es nicht nur ein Abstrich von den Händen, sondern auch an Klamotten, an den Füßen, Schuhen.
Ach so, okay.
Und sonst ist, man würde immer irgendwelche minimalen Reste dann finden von Sprengstoff, wenn er damit hantiert hätte.
Verrückt. Ja, ein bisschen flach, ja, aber verrückt, auch oder? Irgendwie so ein bisschen lustig. Von daher, ja. Genau. Genau richtig für uns.
Genau, ja, richtig absolut. Für diesen Podcast.
Genau richtig, nochmal so als kleiner Rausschmeißer. Gut, schau, ja. Dafür verkneifen wir uns jeden Peniswitz und sagen einfach Tschüss.
Dann bis in 2 Wochen. Tschüss.